ARD Sounds.
Michael, hast du denn schon den mittlerweile viralen Tanz eines ungarischen Politikers gesehen?
Nein, also ist mir noch nicht geläufig.
Okay, das ist tatsächlich bei mir auf Instagram gerade überall. Also das ist eine Tanzeinlage eines ungarischen Politikers, Hegedűs. Das war eine Reaktion auf das Ergebnis der Ungarnwahl jetzt. Und da gab es für ihn nämlich wirklich mal richtig Grund zum Feiern, denn seine Partei hat die Wahl gewonnen und Viktor Orbán damit eben nach 16 Jahren dann abgewählt. Wie hast du jetzt fernab von diesem Tanz, der bei dir noch nicht angekommen ist, aber wird jetzt bestimmt nach unserem Gespräch, wie hast du denn dem Abend so entgegengefiebert?
Na, ich habe es natürlich schon verfolgt, wobei ich jetzt noch ein kleines bisschen ausholen will. Was ich total interessant fand, war, weil ich so ein Amerika-Fan bin oder beziehungsweise im Netz auch mal so Videos vom amerikanischen Fernsehen dann mal so gucke. Was ich da total überraschend fand, war, dass im amerikanischen Fernsehen, wo ich normalerweise jetzt mal behaupten würde, dass Ungarn schon sehr weit weg ist, also das würden die normalerweise eigentlich nicht berichten. Also ich sag mal maximal Großbritannien, Frankreich, Deutschland vielleicht noch so ein bisschen so und dann hört es eigentlich auch schon auf. Und die haben sich total reingehängt da, ne? Also Orbán und die Wahl und was das bedeuten könnte und was das für Trump bedeuten könnte. Und da war ich so ein bisschen auch angepiekt, weil ich dachte, wow, also diese Wahl, also selbst über den Atlantik, ist echt von Interesse. Und insofern habe ich es mir natürlich an dem Abend auch angeguckt, wobei man ja sagen musste, es dauerte ja dann so 2 Stunden oder so, ehe man dann so wusste, okay, also Modja hat die Wahl gewonnen.
Das heißt, du hast auch so die internationale Berichterstattung da richtig verfolgt, irgendwie so. Keine Ahnung, also ich habe natürlich an dem Abend, an dem Sonntag irgendwie das Ganze von der Couch aus verfolgt und muss auch sagen, ich fand es, auch wenn, wie du gesagt hast, es kam dann natürlich alles etwas später, aber ich fand es schon sehr aufregend, gerade weil sich ja eben davor schon abgezeichnet hatte, dass Orbán eben möglicherweise die Wahl verlieren könnte. Und man wusste ja auch, deswegen war es ja wahrscheinlich auch international eben so drin, diese Wahl ist eben wirklich eine Richtungsentscheidung, ne? Also nicht nur für Ungarn, sondern auch eben für die EU.
Ja, und deswegen haben, glaube ich, auch ganz viele internationale Beobachter auf diese Wahl geschaut, weil Orbán so eine bestimmte politische Richtung halt präsentierte, ne? Also auch was jetzt so seine Verbindungen nach Moskau anging und so weiter. Also ich glaube, deswegen war die Wahl halt auch weit über Ungarn interessant und deswegen sprechen wir heute auch darüber. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Katja Hackmann. Und wie die Stimmung vor Ort war, können wir beide jetzt erstmal nur erahnen oder einfach jemanden fragen, der dabei war, nämlich Oliver Soos aus dem ARD-Studio Wien, das auch für Ungarn zuständig ist. Und wir wollen auch besprechen, welche Veränderungen wir denn jetzt erwarten können für die Medienlandschaft vor Ort. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo, schöne Grüße aus dem Studio Wien.
Bevor wir jetzt so in die einzelnen Punkte einsteigen, wie hast du denn die Stimmung an diesem Wahlabend in Budapest erlebt?
Ja, es war schon Wahnsinn. Also man kann sich so vorstellen, wie wenn Deutschland Weltmeister wird. Erstmal war ja erstaunlich, dass die Opposition, also die Tisa-Partei, die hatten das Donauufer gegenüber des Parlaments und da waren wirklich Zehntausende. Orbán und seine Fidesz-Partei, die waren irgendwo am Rande bei so einer kleinen Veranstaltung. Also man ahnte schon, worauf das hinausläuft. Und dann war Peter Modja, als er dann gewonnen hatte, auf einer großen Bühne an der Donau und 10.000 haben ihm zugejubelt und danach gab es Autokorsos in den Seitenstraßen. Die Leute haben geschrien die ganze Zeit, immer so Sprechchöre. Tisa hat gewonnen, aber auch Russen raus, ne, weil viele hoffen sich jetzt, dass der russische Einfluss, den es ja unter Orbán gab, dass der nachlässt. Und ja, ein Freudentaumel in der gesamten Stadt und die Menschen waren wirklich glücklich, weil Budapest ist schon eine Anti-Orbán-Hochburg. Also Orbán war ja eher so im ländlichen Bereich stärker.
Bevor wir jetzt tief einsteigen, was danach jetzt passieren könnte, kannst du uns mal kurz erklären, wie können wir uns denn die Medienlandschaft aktuell vorstellen in Ungarn, also nach 16 Jahren Orbán jetzt?
Also in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit ist Ungarn auf Platz 68 von 180. Das ist so solides afrikanisches Niveau, so auf dem Level von Guyana, der Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik. Also Ghana und Gambia sind noch besser als Ungarn. In der EU ist man ganz hinten, nur Bulgarien ist so auf einem ähnlichen Level etwas weiter hinten noch. In Ungarn wurden einfach unabhängige Journalisten, jetzt nicht eingesperrt oder verfolgt, aber einfach vom Markt verdrängt. Also man kann kritisch berichten, Aber kritischen Medien wird jegliche staatliche Förderung entzogen. Es gibt sowieso keine staatlichen Anzeigen und keine Unterstützung. Aber auch private Firmen hatten Angst, da Werbung zu schalten, weil sie dann selbst Probleme hätten bekommen können. Und dann sind die unabhängigen Medien in Finanznot geraten in der Regel. Und die Regierung hat dann dafür gesorgt, dass Orbán-Vertraute die Medien aufgekauft haben. Oder zum Teil haben sie auch ihre Sendelizenzen verloren. Und dann gab es auch so Gesetze wie das sogenannte Souveränitätsschutzgesetz, wo eben ja vorgegeben wird, dass man sich vor ausländischem Einfluss schützen muss, aber im Endeffekt wurden dann einfach kritische Journalisten überwacht. Also wer unabhängig berichten wollte, der musste das in der Regel im Internet tun und er brauchte eigene Geldgeber und eigene Spenden, um über die Runden zu kommen. Deswegen gibt es jetzt vor allem nur kritische Online-Plattformen in Ungarn.
Ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, ich kann mich erinnern, ich habe mal, aber es ist schon Jahre her, als damals die PiS-Regierung in Polen noch regierte, mal von einer Kollegin ein Video zugeschickt bekommen von der Hauptnachrichtensendung des polnischen Fernsehens, also damals halt. Und weil ich ja kein Polnisch spreche, war das mit englischen Untertiteln so. Und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich völlig entsetzt, weil die Propaganda, die damals in Polen herrschte, also wirklich auch so derartig schamlos war. Es war wirklich so, also es ist wirklich nur so ein bisschen übertrieben. Also die Regierungspolitik, es war alles super. Die Opposition kam so gut wie gar nicht vor. Wenn sie vorkam, dann wirklich auch komplett negativ. Und bei der Auslandsberichterstattung war es eigentlich auch so, dass man sich fast immer nur so darauf beschränkt hat, inwieweit es dann auch was mit Polen zu tun hatte. Also die Auslandsberichterstattung war auch nicht so umfangreich. Ich habe mich dann gefragt, war das in etwa in Ungarn bislang auch so?
Ja, kann man schon sagen. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel, der wurde ja wirklich kontinuierlich umgebaut zu einem Orbán-Funk. Also man kann sagen, da hat wirklich nur Orbáns Sichtweise seine Propaganda stattgefunden und das war die Wahrheit und Opposition wurde da einfach komplett ignoriert. Und wir haben zum Beispiel eine Kollegin, eine ungarische, die für uns fürs ARD-Studio Wien arbeitet, die hat auch mal für ungarische Medien gearbeitet in Berlin als Korrespondentin und die hat dann Druck bekommen, dass sie Deutschland zu positiv darstelle. Es könne nicht sein, dass Deutschland besser dasteht als Ungarn. Da wurde sie so sehr unter Druck gesetzt, dass sie dann keine Lust mehr hatte und dann eben ausgestiegen ist. Also es gab auch schon so dieses, alles muss irgendwie ins Bild passen, dass Orbán der beste Politiker Europas ist und wer da nicht mitspielt, der hat dann wirklich Ärger bekommen.
Du hast jetzt geschildert, die Situation gerade für unabhängige Medien war extrem schwer oder ist extrem schwer, fand eigentlich fast nur noch dann online statt. Aber wie war denn die Arbeit für euch als Auslandskorrespondenten jetzt zuletzt in Ungarn?
Also es gibt jetzt keine Einschränkungen oder Behinderungen. Man muss sich auch nicht in Ungarn akkreditieren, um da berichten zu können, wie zum Beispiel in ehemaligen Sowjetstaaten. Man hat freien Zugang, man kann nach Ungarn fahren, alles tun und lassen, was man möchte. Auch auf der Straße wird man nicht von der Polizei gestoppt oder so. Es ist halt nur so, dass man keine Interviews kriegt mit Viktor Orbán. Also Interviewanfragen von ausländischen unabhängigen Medien, die werden in der Regel ignoriert. Also der spricht mit seinen eigenen Medien. Es gab eine Ausnahme, im Wahlkampf konnte ich jetzt einen Minister von Orbán begleiten. Den Minister für regionale Entwicklung Tibor Navracsics, aber auch nur, weil mein ARD-Kollege in Budapest seinen Pressesprecher ganz gut kennt.
Nun war ja immer zu lesen, dass die Social-Media-Auftritte oder die Social-Media-Kampagne von Modja und seiner Partei Tisza ja sehr wichtig waren. Es ist ja ganz interessant, dass es ja trotz der ja weitgehend Orbán-treuen Medien, also den klassischen Medien, ist ja doch eine reichhaltige Szene im Netz offenbar gibt an Podcasts, an Online-Magazinen. Also da stelle ich mir so vor, dass das natürlich jetzt für viele Leute schon dann auch eine Quelle von Informationen auch war, ne? Also wie war das im Wahlkampf?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass die Online-Plattformen, die kritischen und auch Social Media, also TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dass das die einzigen Möglichkeiten waren, dass man überhaupt Peter Modja kennenlernt, dass man sieht, was der für Auftritte macht, was der für Reden hält, was der so fordert. Also da musste man schon in solche Online-Medien gehen, um das irgendwie mitzubekommen. Der andere Nachteil war natürlich, dort fanden aber auch die schärfsten Propagandanummern statt von Orbán. Es gab ja so Deepfake-KI-Videos, die dann eben über Social Media verbreitet wurden. Da gab es eben so Clips, wo ein täuschend echt aussehender Peter Modja durch die Landschaft gelaufen ist. Arrogant. Es gibt einen Clip, da rennt er auf eine private Geburtstagsparty und isst einfach den Leuten dort den Kuchen weg. Also so nach dem Motto, er wird euch das beste Stück vom Kuchen wegnehmen und er will höhere Steuern, höhere Abgaben und sowas. Also gab auch ein KI-Fake-Video, wo man die Erschießung eines ungarischen Soldaten im Krieg gesehen hat und ein weinendes Mädchen, die Tochter und so. Und dann stand da irgendwie Weltfides, damit das nicht passiert. Also es wurde suggeriert, dass der Peter Modja und die EU irgendwann mal in den Krieg ziehen wollen, in die Ukraine und nur Viktor Orban würde Ungarn vom Krieg beschützen. Also solche Fake-Nummern, die fanden dann auch bei Social Media statt. Deswegen war es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite die einzige Möglichkeit, sich auch mal über den Gegner von Viktor Orban zu informieren. Auf der anderen Seite ganz, ganz viel Fake und Propaganda.
Ich würde einmal noch da kurz einhaken, was du gerade gesagt hast, diesen inhaltlichen Aspekt des Wahlkampfes. Orban hat ja, wie du gerade angesprochen hast, extrem darauf gesetzt, im Wahlkampf so Angst zu schüren vor diesem Einstieg, vor einem möglichen Einstieg in den Ukraine-Krieg. Also es war sehr stark so Anti-Ukraine. Warum hat denn das dieses Mal nicht verfangen, offenbar?
Also ich sehe vor allem zwei Gründe. Die Leute haben halt verstanden, dass Viktor Orban inhaltlich nichts anzubieten hat. Man muss wirklich sagen, Orban hatte in seinem Wahlkampf politische Inhalte weitgehend überwunden. Denn die Wirtschaft in Ungarn, die war in einem wirklich desolaten Zustand. Seit 3 Jahren Stagnation. Die Ungarn gehören zu den Bürgern mit der niedrigsten Kaufkraft in der EU. Man sieht es auch beim Thema Straßen, Krankenhäuser, Schulen. Alles in einem desolaten Zustand. Also es war sehr, sehr sichtbar, dass Orbans versprochenes Wirtschaftswunder, was er immer wieder versprochen hatte, eine Luftnummer war und dass er das Land heruntergewirtschaftet hat. Deswegen konnte er nicht im Wahlkampf ankommen und mit irgendwelchen politischen Erfolgen versuchen zu punkten, sondern er hat ganz auf Ängste gesetzt, einfach den Leuten einzureden, so, wir stehen jetzt unmittelbar vor einem Krieg und Zelensky, der ukrainische Präsident, bedroht uns, wir bekommen ja auch kein russisches Öl mehr, also die Pipeline, die ja durch die Ukraine geht aus Russland, die russisches Öl nach Ungarn liefert, die wurde ja von den Russen beschädigt, aber er hat eben versucht, den Leuten einzureden, der Zelensky aus seiner Boshaftigkeit verhindert er den Durchfluss des Öls und wir kriegen dann eine Energiekrise wegen ihm. Und mit solchen Ängsten hat er es eben versucht und die Leute haben aber, es waren genügend Leute, die sich nicht darüber haben hinwegtäuschen lassen, die einfach gesagt haben, okay, das ist sein Getöse, aber wir sehen einfach, wie das Land heruntergewirtschaftet wurde. Und dann der zweite Faktor, der Herausforderer Peter Modja, das war ja kein normaler Oppositionspolitiker. Die ungarische Opposition hat sich ja 16 Jahre lang an Viktor Orban die Zähne ausgebissen. Wenn da jemand kam und gesagt hat, ich bin Sozialdemokrat, ich bin Liberaler, ich bin was weiß ich, Grüner, das hat bei den Ungarn nichts geholfen. Die haben gesagt, ja, wir vertrauen gar keinem Politiker. Und dann kam eben dieser Peter Modja aus dem Fidesz-System selbst, ein Aussteiger, ein Whistleblower, der gesagt hat, ich komme von innen, habe gesehen, wie kaputt das System ist und werde es jetzt umschmeißen. Und diese Story hat einfach gezogen bei den Menschen. Und dann hat er etwas gemacht, was die Opposition auch nie geschafft hat. Er ist wirklich durchs ganze Land gegangen, wie so ein Wanderprediger. Hunderte Städte und Dörfer und hat Reden gehalten und Millionen von Ungarn, also ein Großteil der Ungarn, die haben ihn dann irgendwo mal selbst gesehen bei einem Auftritt und konnten ihn kennenlernen. Und das war eben so, dieses Ganze war so das Erfolgsrezept, warum dann eben Orban mit seinem Kriegsgetöse dann nichts mehr ausrichten konnte.
Lass uns doch mal zu dem Punkt jetzt kommen, was sich jetzt nach der Wahl möglicherweise verändert. Ich habe diese Woche ein ganz interessantes Video gesehen, weil Modja hatte ja jetzt seinen ersten Auftritt im staatlichen Fernsehen, also im Orban-treuen Fernsehen, wenn man so will. Und es war sehr interessant, weil sich da so ein spannender Dialog dann entwickelte zwischen ihm und der Moderatorin. Also er sagte dann so, ja, er freut sich, dass er nach 1,5 Jahren jetzt zum ersten Mal ins staatliche Fernsehen eingeladen wird. Und die Moderatorin meinte, nein, das sei gar nicht wahr. Also er sei mehrfach eingeladen worden. Und Modja meinte dann, nein, das stimme überhaupt gar nicht. Und dann entsponn sich so ein Dialog, wo er meinte, also diese Lügenfabrik, also O-Ton, Modja, werde man schließen. Also sprich das staatliche Fernsehen oder diese Nachrichtenredaktion. Und ich habe mich dann gefragt, also das ist ja schon ein bisschen härterer Ton. Also wird Modja da, was die Orban-treuen Medien angeht, da schon ja so härter durchgreifen, als man möglicherweise am Anfang gedacht hat?
Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also ähnlich war es ja auch in Polen mit der Abschaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo Donald Tusk, der ja nun wirklich ein bekannter Politiker ist, auch eben Kritik bekommen hat. Das klingt immer so sehr gefährlich, so aus EU-Sicht, oh, abschalten. Aber auf der anderen Seite, es war einfach kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr am Ende. Es war einfach Orbans Propagandamaschinerie. Und da muss man dann schon irgendwo bei Null anfangen. Also jetzt eine halbe Lösung. Ich hole da jetzt ein paar gute Journalisten da rein und die machen dann mit den Orban-Propagandisten weiter und dann hoffen wir, dass sie sich durchsetzen. Das wird wohl nicht funktionieren. Also Peter Modja sagt ja irgendwie, das muss jetzt richtig von vorne losgehen und dann sagt er sowas wie, ja, wir schalten jetzt mal die Nachrichtensendungen dieses Propaganda-Instruments ab. Das klingt natürlich sehr radikal, aber auf der anderen Seite, ja, was will man machen? Also, dass sich das so langsam durchsetzt von Propaganda dann zu gutem Journalismus, ist schwierig, also so ein Umbau.
Also hältst du es schon für glaubwürdig, dass er unter anderem ja auch angekündigt hat, die Pressefreiheit in Ungarn wiederherstellen zu wollen? Das, was er jetzt angekündigt hat, ist dann ja schon sehr drastisch. Also glaubst du, das ist glaubwürdig?
Das Problem bei Peter Modja ist, in allen Politikpunkten haben wir oft die Frage gestellt, ist das glaubwürdig, und den kennt ja keiner und das ist ja so ein Whistleblower-Aussteiger aus dem System, der Gutes verspricht, und da sagen alle, ja, was sollen wir denn machen? Also Viktor Orban hat einfach ein katastrophales System in allerlei Hinsicht hinterlassen. Er hat das Land wirklich wirtschaftlich am Boden, absolutes Propagandaland, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, eine absolute Propagandamaschinerie. Jetzt kommt derjenige, der ihn umgestürzt hat. Also schlechter kann es ja nicht werden als unter Orban. Wir kennen ihn nicht, den Peter Modja. Wir kennen nur das, was er verspricht. Und er hat aber immerhin ein gutes Team um sich herum. Er hat wirklich auch Fachleute in den einzelnen Bereichen. Er ist Jurist. Er hat auch gute Juristen an seiner Seite. Also man weiß, dass er von guten Fachleuten beraten wird. Aber er hat noch nie irgendetwas regiert oder aufgebaut. Er war ja ein Fidesz-Funktionär, ein Beamter. Also im Endeffekt, ich kann nur sagen, ein Versuch ist es wert und es ist die einzige Chance, die Ungarn hat. Also niemand anderes konnte Viktor Orban und dieses System schlagen. Jetzt ist da dieser Peter Modja, den keiner kennt, wie er dann in Realität dann auch arbeiten wird. Aber eine andere Chance gibt es nicht, als zu hoffen, dass er wirklich auch das Richtige tun wird und dass er nicht nur leere Versprechungen macht.
Eine Frage habe ich noch am Schluss, und zwar, es gibt ja auch diese Stiftung von, ich glaube, 400 Regionalzeitungen, die alle ja im Besitz sind von Orban-treuen Verlegern oder Unternehmern oder so. Ich denke, der Umbau der Medienlandschaft, was zum Beispiel diese Zeitungslandschaft angeht, die wird sicherlich ein bisschen schwieriger werden, ne? Weil man kann ja wahrscheinlich jetzt diese Orban-treuen Zeitungen jetzt nicht einfach enteignen. Also es wäre ja auch die Frage, ob das jetzt so sinnvoll ist. Wie siehst du diesen Bereich?
Ja, das scheint mir tatsächlich komplexer. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da kann man wahrscheinlich, also Peter Modja hat ja eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, also der kann wirklich Gesetze erlassen und wirklich auch weitreichend, und das wird dann wahrscheinlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie der dann aufgebaut ist, wie der dann irgendwie finanziert wird, wie dann irgendwie, weiß nicht, journalistische Kriterien definiert werden, das wird wahrscheinlich deutlich klarer sein als bei so privaten Medien. Da habe ich noch nicht den genauen Fahrplan gehört, wie da jetzt irgendwie eine Verbesserung stattfinden soll. Also ich glaube, man konzentriert sich da schon erstmal auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann schaut man mal weiter.
Aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass Ungarn in der Rangliste der Pressefreiheit jetzt wahrscheinlich doch ein paar Punkte nach oben wandern wird.
So sollte es eigentlich sein. Also wenn Peter Modja nicht nur leere Versprechungen gemacht hat, aber wirklich, also alle Experten, die ich gefragt habe, seid ihr skeptisch, was den Modja angeht? Den kennt man doch noch nicht wirklich. Das ist doch einfach nur so ein Aussteiger-Whistleblower und so. Da haben alle gesagt so, nee, aber das ist schon wirklich, also das hat Hand und Fuß, was er verspricht. Die Punkte, die er sagt, wie er vorgehen will. Die Experten, die er an seine Seite geholt hat, das sind nicht einfach irgendwelche Kumpels von ihm, sondern das sind tatsächlich Fachleute. Also wie er es macht, wie er es ankündigt, das hat alles Hand und Fuß. Jetzt muss nur in der Umsetzung nicht plötzlich dann ein totaler Abfall stattfinden, dass es dann doch alles ganz anders ist, als er es versprochen hat. Aber eigentlich sind alle Experten wirklich frohen Mutes und sie sagen einfach, schlimmer als Orban kann es ja eh nicht werden.
Das ist, würde ich sagen, ein schöner Schlusssatz. Schlimmer als Orban kann es eigentlich eh nicht werden. Was ich mitnehme, ist auf jeden Fall vorsichtiger Optimismus. Wir können einfach nur abwarten, was jetzt passiert. Oliver, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und wir warten einfach ab, was jetzt in nächster Zeit in Ungarn passiert.
Dankeschön.
Alles klar, Dankeschön.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.